ist es Sünde?
Ja, also.
Der Podcast über Trends und Lifestyle. Klingt so, als wären wir die Cosmopolitan, ne? Über Politik und Persönliches und eben die Frage, ob diese und jene Handlung denn okay ist oder moralisch fragwürdig. Moralisch fragwürdig ist ein gutes Stichwort, denn bei mir sitzen Urs und Alex.
Hallo.
Bitte?
Was? Ach so, das war eine Beleidigung.
Zu einer
du
der
bist
letzten...
so langsam, meine Güte, bist du langsam.
Zu einer der letzten Folgen, nämlich ist es Sünde, einem Junkie einen Euro zu geben, könnt ihr auch noch nachhören, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt. Zu dieser Folge schreibt uns unsere Hörerin Lilly. Moin, liebes Team. Ich freue mich auf jede neue Folge des Podcasts. Locker persönlich, inhaltlich fundiert. Das geht an dich und mich, Urs, ne? Regt an, sicher. Eigene Positionen zu überdenken. Zur Folge über Junkies eine kritische Anmerkung. Es wurde häufig davon gesprochen, dass die Entscheidung für ein Leben auf der Straße zu respektieren, sei. Wenn es eine freie Entscheidung ist, kann ich mich dem nur anschließen. Nach meinen Erfahrungen sind viele allerdings unfreiwillig in dieses Leben gerutscht und würden es gern ändern wollen. Hilfsangebote dafür sind meiner Meinung nach keine überhebliche Anmaßung, sondern Nächstenliebe. Liebe Grüße, Lilly. Vielen Dank, Lilly, für deine Nachricht. Für das Wort Nächstenliebe allerdings hätte es bei uns im Podcast das hier gegeben. Denn immer wenn die Wortwahl hier zu pastoral wird, dann schlägt die klerikale Bimmel zu. Meistens natürlich bei Urs und Alex. Welches Wort musst du nochmal einbauen, Urs, aus dem letzten Podcast?
Ascorbinsäure.
Toi, toi, toi. Hm. Noch eine Rückmeldung gab es zu diesem Podcast und zwar zum Titel, nämlich, dass der Begriff Junkie auch irgendwie stigmatisiert. Wie steht ihr dazu? Kurze Minifolge. Ist es Sünde, den Begriff Junkie zu benutzen?
Ja, ich hätte es ehrlich gesagt auch im Podcast sagen wollen. Junkie heißt ja, es kommt ja von Junk, ne? Also Müll. Mhm. Also irgendwie ein Mensch, der Müll isst, im Müll lebt.
Das ist schon
so
sehr, sehr abwertender Begriff.
Sehr,
ne?
sehr abwertend, ja. Das ist...
Oh ja, stimmt.
Ja,
ist Sünde, ne?
Ja, absolut. Da geht überhaupt nicht. Verletzung, Menschenwürde und so. Also,
danke für den Hinweis. Über Wortwahl und Sprachgebrauch werden wir sicher auch nochmal in einer anderen Folge sprechen. Vielleicht könnt ihr da draußen ja schon mal die richtige Frage formulieren. Heute geht's um eine Frage, die hat nicht mit sprachlichen Mitteln, sondern mit Lebensmitteln zu tun. Anfang 2023, da haben Bundesjustizminister Buschmann, FDP, und der Landwirtschafts- und Ernährungsminister Özdemir bekundet, sie wollten das sogenannte Containern entkriminalisieren. Containern ist der neutrale Begriff. Aktivistinnen und Aktivisten würden es Lebensmittelrettung nennen. SupermarktbetreiberInnen nennen es Einbruch und Diebstahl. Gemeint ist, auf dem Hof eines Supermarkts an die Müllcontainer gehen, die womöglich auch aufzubrechen, wenn die irgendwie hinter einem Holzgatter sind oder mit einem Schloss verschlossen sind, und die Lebensmittel, die weggeworfen wurden vom Supermarkt, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist oder sogar, weil die vielleicht gar nicht mehr so schön aussehen, dass man sie im Supermarkt noch feilbieten wollte, dass die dann eben mitgenommen und genutzt werden. Wie gesagt, Anfang 2023 ist noch viel zu hören gewesen von dem Plan, dieses Containern zu entkriminalisieren und stattdessen die Lebensmittelverschwendung stärker zu sanktionieren. Aber ich habe nochmal recherchiert, bin gespannt, was ihr gefunden habt. In letzter Zeit ist es eher leise um dieses Thema geworden. Für uns also Zeit, nochmal über diese Frage zu sprechen.
Ist es Sünde zu containern?
Wir stellen zuvor natürlich noch die liturgische Eieruhr und starten mit dem Bekenntnis. Ich bin sehr gespannt. Hat einer von euch schon mal containert? Alex?
Nee, ich würde aber gerne behaupten, ja, halte ich. Wirklich.
Genau, um damit zu zeigen, dass du auch was getan hast.
Weniger regt mich mehr auf als dieses Thema, muss ich ganz ehrlich sagen.
Urs, hast du schon mal jetzt wirklich containert?
Nein, ich bin viel zu feige. Viel zu feige, ja. Irgendwo über den Zaun. Also erstmal komme ich nicht über den Zaun und selbst wenn ich über den Zaun käme, wäre ich viel zu feige, weil dort kriege ich ja Ärger mit der Polizei.
Ja, bei mir könnt ihr es euch ja auch denken. Ich bin ja
täglich.
Ja, genau. Ich bin ja von frühester Kindheit als Polizistenkind sozialisiert und da gibt es nur zwei Möglichkeiten als Polizistenkind. Entweder schlägst du ständig über die Stränge und bist das totale Chaoskind oder ganz genauso wie ich, das darf man nicht machen, das ist verboten. sonst kommen die Kollegen vom Papa und nehmen dich mit. Was für ein blöder Gedanke. Ja, aber so, also wir haben alle drei noch nie containert. Gecontainert. Auch schwierig sprachlich.
Gecontainert.
Containert. Urs, was sagst du denn, wenn eins von deinen Kindern ankommt in Begleitung einer Polizeistreife und die sagen, hier, ihr Sohn hat, ihre Tochter hat auf dem Supermarkt Edeka den Container aufgebrochen.
Ich verleihe das Ursens Verdienstkreuz, werde das Kind auf einen Sockel stellen, mit ihm vielleicht auch alle Nachbarn abklappern, alle Freunde, Bekannten und vorstellen, seht her, eine Heldin oder ein Held.
Mhm. Aber er hat schon eine Art Einbruch, ich weiß gar nicht genau, wie ist das denn strafrechtlich, wenn das Ding eben auf dem Parkplatz von Edeka steht und da ist irgendwie so ein Gatter drum, genau, wie man sich das vorstellen kann.
Genau, darauf kommt es an.
Ja.
Darauf kommt es an. Also, ist das einfach eine offene Mülltonne, die hinten auf dem Parkplatz steht? Dann ist es kein Einbruch und dann ist es kein Diebstahl, dann ist es, glaube ich, irgendwie sowas. Also, das Problem.
Aber verboten ist es auch.
Also,
ne?
Ist es verboten, aber es gibt da dann nur irgendwie eine Ordnungsstrafe und so weiter. Wenn
häufig
du,
oder, nicht mal mehr das.
Oder häufig nicht mal mehr das, dann ist es irgendwie Sachbeschädigung oder sowas. Wenn du aber dann da wirklich ein Tor aufbrichst, oder ich glaube nur, wenn die Mülltonnen haben ja auch mal ein Schloss, wenn du die dann aufbrichst, dann hast du ganz schnell Sachbeschädigung und dann hast du, das kann also dann Sozialstunden geben, es kann sogar eine Freiheitsstrafe geben. Ich glaube, das zieht kein Mensch mehr so durch, aber das kann es durchaus geben und dann, es kommt halt darauf an, wie viel Energie musst du aufwenden, um an diese Mülltonnen zu kommen. Mhm. Genau.
Ja, ich habe in der Recherche noch rausgefunden, dass die, ja, sind ja häufig Discounter, ne? So, dass sie
diesen. Ist das so? Ich habe gedacht, das passiert auch bei Edeka,
ja,
und
ja,
bei Rewe.
Ja, ja, okay. Bei Supermärkten, ne? Einigen genau. Uns darauf. So. Die müssen so eine Tat zur Anzeige bringen, weil eben der Straftatbestand des Hausfriedensbruchs vorliegt, ganz klar. Und, was ich total abstrus fand, es könnte ja sein, dass sich die Menschen, die es dann möglicherweise geschafft haben, die Container zu öffnen und sich an den Lebensmitteln bedient haben, dass ja sie sich dadurch eine Art Vergiftung zuziehen könnten, weil ja nicht nur noch durchaus verwertbares Zeug in diese Container gelangt, sondern auch tatsächlich etwas Verdorbenes, ja. Und wenn dem so wäre, dass sie sich dadurch eine Vergiftung zugezogen hätten oder eine Lebensmittelvergiftung, dann müssten die Supermärkte, die Unternehmen dafür aufkommen. Und deshalb müssen sie es ja zur Anzeige bringen.
Es ist das alte deutsche Problem.
Ja, genau.
Wir sind nicht versichert.
So.
Wir sind nicht versichert. Darum,
da könnte ja jeder kommen.
Nein, darum geht es. Und deswegen kannst du es auch nicht einfach so verschenken, wenn es abgelaufen ist und so weiter. Ja. Weil du könntest haftbar gemacht werden als Supermarkt. Und dann wird es auch, und das kann ich sogar vom Supermarkt verstehen, dann wird es auch Leute geben, die werden das sogar extra nutzen. Die sagen dann, ich habe mir jetzt irgendwas geholt, jetzt habe ich irgendwie Bauchweh, ich will Schadenersatz. Das haben die sicher, das wird es mit Sicherheit geben, irgendjemand, der das dann ausnutzt und so weiter. Und darum geht's. Wir sind nicht versichert, das ist nicht juristisch geklärt. Was passiert mit denen? Das ist das eigentliche Problem. Was passiert mit den Leuten, wenn die sich hier den Magen verderben?
Und Urs hat ja eben schon erzählt, alle Urteile, die in diesem Zusammenhang, also mit den Containern, bisher gesprochen wurden, fielen ja wirklich verhältnismäßig glimpflich aus, beziehungsweise es ist oftmals gar nicht zu einem Verfahren gekommen.
Ja, neuerdings. Ne? Ich glaube, das war auch mal anders.
Also wir wollen die SupermarktbetreiberInnen mal nicht jetzt als die bösen Kapitalisten abstempeln, sondern die haben wahrscheinlich ein ganz, ganz ähnliches Interesse, sehen sich aber in dieser Problemlage, dass sie sagen, ja, wenn einem dabei was passiert, aus welchen Gründen auch immer, dann sind wir irgendwie dran. Und deshalb können wir das nicht erlauben.
Ich übrigens möchte sagen, ich habe gar kein so großes Interesse. Also für die Leute, die da die Heldinnen und Helden die Containern schonen. Aber eigentlich habe ich kein großes Interesse, dass das entkriminalisiert wird. Weil das Beste am Containern ist, dass der Skandal der Lebensmittelverschwendung dadurch Öffentlichkeit bekommt und in die Zeitung kommt. Und viele von den Leuten, die Containern, die wollen auch Lebensmittel retten, gar keine Frage. Aber die haben das natürlich auch sehr clever genutzt, die Leute, die da stehen und die Organisationen, die da stehen, um, wenn sie dann mal vor Gericht gekommen sind oder mal ein Urteil bekommen haben, das in die Öffentlichkeit zu tragen. Und die haben dadurch natürlich Presse bekommen, Fernsehen bekommen, Reichweite auf Social Media. Und wenn das jetzt alles sozusagen entkriminalisiert wird, dann wird das immer weniger sein und wir haben wieder einen Ort einen Punkt weniger, wo dieser Skandal der Lebensmittelverschwendung öffentlich diskutiert wird.
Und einer, der nicht so feige war wie wir, ja, kommt aus unserer Zunft. Es ist nämlich der Jesuitenpater Jörg Alt.
Jörg Alt.
Jörg Alt.
Alter Steineschmeißer.
Tatsächlich, er sagt, ich habe eine Essen retten, Leben retten Aktion gestartet. 2021 zum ersten Mal, kurz vor Weihnachten war das, und hat gesagt, ich habe sehr bewusst zivilen Ungehorsam geprobt, habe containert, um genau auf dieses Phänomen, auf diese Überproduktion, auf diese Verschwendung und Vernichtung von guten Lebensmitteln hinzuweisen, hat also sehr wohl eine Verurteilung oder einen Prozess in Kauf genommen, um genau das zu tun, was du gerade beschrieben hast.
Das ist der sehr aktive Jesuitenpater mit der Brille und den kurzen Haaren bei Fridays for Future.
Der sich auch angeklebt hat.
Der hat sich auch angeklebt und der ist ja auch auf TikTok, und man merkt wirklich, dass er totaler Boomer ist, weil er gibt sich so viel Mühe, aber er kann es halt überhaupt nicht auf TikTok. Kannst du einfach nicht, wie er das macht. Dann hat er immer so Schrift über dem Gesicht und so. Das ist ganz, ganz
schön. Was für ein toller Typ.
Ja, toller Typ.
Was für ein toller Typ.
Der versucht alles. Der versucht alles.
Ja.
Und auch auf TikTok, dann, der kriegt auch ganz viel Hate ab und versucht dann immer noch mit den Leuten konstruktiv zu reden und so. Mhm. Und wirklich toller Typ.
Also das ist, worum es den Aktivistinnen beim Containern geht. Aufmerksam machen um die massive Lebensmittelverschwendung. Und das habe ich ja auch gerade eingangs zitiert. Darum ging es auch Cem Özdemir. Der sagt, wir müssen auf die Lebensmittelverschwendung hinweisen. Mhm. Der schockierende Film We Feed the World ist jetzt schon fast 20 Jahre alt. Ein Dokumentarfilm begleitet diesen Schweizer, der für die UN arbeitet, dessen Name ich gerade nicht habe, werden wir hoffentlich jetzt einpingen.
Gemeint ist der geborene Schweizer Soziologe, Politiker und Sachbuchautor Jean Ziegler. Er tritt im Film in seiner Funktion als Sonderberichterstatter auf.
Und im Film We Feed the World sagt er sehr zugespitzt, aber ich fürchte leider zutreffend, wenn man sich die ganze Lebensmittelverschwendung anguckt und wie viel Brot zum Beispiel weggeschmissen wird täglich in der Stadt Wien, ich glaube, das ist ein Beispiel, dann heißt das im Umkehrschluss, dass wir Leute verhungern lassen.
Ganz genau.
Auf dieser Welt.
Ja, absolut. Und natürlich ist das, ja, jetzt kann man natürlich, es werden auch Leute kommen, die sagen, was ihr sagt, Containern ist kein Problem, aber das deutsche Recht muss durchgesetzt werden. Es ist ein Bruch, es ist Diebstahl. Es ist, weil es gibt auch das Eigentum an wertlosen Sachen ist nämlich auch geschützt durchs deutsche Recht, das Eigentum an wertlosen Sachen, weil ich immer gesagt habe, wie kann man denn deutlicher sagen, ich möchte etwas nicht mehr haben, als es in die Mülltonne zu werfen? Wie kann man deutlicher ausdrücken, ich möchte das hier nicht mehr haben, ich möchte es nicht mehr besitzen, ich schmeiße es in die Mülltonne. Aber trotzdem ist es, solange es in den Mülltonnen ist und nicht abgeholt ist, sind es wertlose Dinge, dein Eigentum und deswegen immer noch geschützt.
Ja, und deshalb bist du auch dafür verantwortlich, wenn was Schlechtes jemandem damit...
Genau. Das ist die Begründung.
Genau, das ist die Begründung. Aber das kann ja sein, aber das heißt... Hier wird ein Rechtsprinzip geschützt und das mag auch alles so richtig sein und weiß Gott, wir kommen in Teufels Küche, wenn wir das nicht mehr schützen. Aber das Prinzip, Lebensmittel zu schützen, das dafür zu sorgen, dass alle Menschen was zu essen haben, das ist ja wohl unendlich viel höher zu bewerten als dieses andere Rechtsprinzip.
Kommen wir nochmal zu der Lebensmittelverschwendung, zu dem Problem, um das es ja anscheinend eigentlich geht. Warum kommen wir denn da offensichtlich nicht weiter? Die Sache liegt jetzt auch schon über ein Jahr da und nicht viel ist passiert in dieser Frage.
Das, also erstmal ist es, das liegt an uns allen, an mir, an dir auch. Wir wollen keine leeren Regale im Supermarkt sehen. Leere Regale im Supermarkt machen irgendwie traurig, die machen ein schlechtes Gefühl.
Sieht aus wie in der Pandemie.
Sieht aus wie in der Pandemie oder es sieht aus wie in der DDR, Gott bewahre. Also es sieht so aus, als es stimmt hier was nicht.
Wir sind träge, wir verändern einfach ungerne unser Verhalten.
Ja, genau. Wir wollen aber volle Regale sehen. Und das weißt du auch aus der Verkaufspsychologie, Regale müssen voll sein. Wir wollen alle immer das Gefühl, es ist alles immer da. Ich weiß noch, ich war jetzt letztens im Supermarkt vor 2 Tagen und wollte für die Kinder Spätzle kaufen. Und da war ausnahmsweise mal was ausverkauft. Und es gab keine Spätzle und mein ganzer sehr, sehr einfacher Plan fürs Abendessen, wenn man das überhaupt Plan nennen darf, war über den Haufen geworden und ich war sauer und habe wirklich kurz den Gedanken gehabt, wie kann das denn sein, warum ist denn die Spätzle ausverkauft, und da habe ich wirklich gedacht, auch im Vordenken auf diese Folge, es müsste viel öfter, müssten Sachen ausverkauft sein und man müsste eigentlich den Leuten in dem Laden gratulieren und sagen, wunderbar, das Regal ist leer, das heißt, hiervon wird nichts weggeschmissen. Herzlichen Glückwunsch, toll, dass Sie das ausverkauft haben, großartig. Großartig, das heißt, davon wird nichts weggeworfen. Ich habe mich jetzt zum Beispiel angewöhnt, ich habe jetzt so eine Diät gemacht und da soll ich immer einmal am Tag Fleisch essen. Ich kaufe nur noch Fleisch, was an dem Tag droht abzulaufen. Mhm. Und also ich kaufe, gehe deswegen immer täglich in den Supermarkt, mein Mini-Anteil, um so einer Verschwendung entgegenzuwirken. Aber das ist es, dass wir, Alex hat natürlich recht, wir sind träge, aber dass wir auch auf gewisse Signale getrimmt sind und wir denken, was wir für normal halten, muss auch so sein. Also immer volle Regale. Es muss immer alles verfügbar sein.
Reden wir über Trägheit und fragen wir einen Betroffenen. Alex,
warum immer ich?
Wie kommen wir raus aus dieser Trägheit? Hast du Ideen, hast du Konzepte?
Ja, zum Beispiel, indem ich sehr bewusst auf diese ersten Versuche der Supermärkte oder Discounter reagiere und sie auch nutze. Zum Beispiel Lebensmittel, die ja am nächsten Tag aus dem Sortiment genommen werden müssten, dass ich die bewusst kaufe. Also ich möchte jetzt den Namen des Discounters nicht nennen, aber ich sehe da diese orangenen Aufkleber, rettet mich. Mhm. Ja, so als eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich bin jetzt in der Lage, meinen inneren Einkaufszettel nochmal umzustellen und ich kaufe das ganz bewusst.
Das ist also eine Einladung des Supermarktbetreibers zum Containern, bevor es in den Container geht.
Schön gesehen, ja, ganz genau.
Immer ganz positiv
formuliert. Ganz genau. Oder ich habe zum Beispiel gestern, ihr bekommt doch ständig auch sicherlich irgendwelche Newsletter zugeschickt und so, und ich habe gestern von einem Unternehmen, dessen Namen ich jetzt auch nicht nenne, eine Nachricht bekommen. Deshalb nehmen wir mit Stolz an der Aktion zu gut für die Tonne teil, heißt es da. Zu gut für die Tonne. Um einfach ganz bewusst im Wissen um die momentan noch geltende Gesetzeslage, dem Containern oder überhaupt der Möglichkeit des Containers vorzubeugen, Leute dafür zu sensibilisieren. Leute, wir haben nun mal hier diese Waren und die sind nochmal da und kauft sie doch. Mhm. Also das ist eine Möglichkeit gegen die Trägheit anzugehen. Und ich fand es total spannend, Frankreich, ja, hat sich ja, finde ich, sehr gut hervorgetan, denn als erstes Land beschloss Frankreich 2016, dass genießbare Lebensmittel neben nicht länger weggeworfen werden dürfen. Ja, also da ist es tatsächlich gesetzlich verboten. Lebensmittel, die müssen gespendet werden oder weiterverarbeitet werden. Wer sich nicht daran hält, dem droht ein Bußgeld. Wunderbar.
Italien ebenso. Aber es hat auch natürlich eine Schattenseite, weil Frankreich muss den Händlern gespendete Ware oder die Händler in Frankreich können gespendete Ware bis zu 60% von der Steuer absetzen. Und weil das so ist, fördert das am Schluss wieder die Überproduktion.
Ja.
Das fördert wieder die Überproduktion. Wenn du das staatlich dann noch irgendwie förderst, dann gibt es wieder einen, der sagt, ja, die anderen machen das, dann mache ich es jetzt auch, das machen ja gerade alle, dann mache ich da wieder Überproduktion, dann kann ich es wieder 60%-mäßig von der Steuer absetzen. Und dann hast du hintenrum, dann kriegen wir es nicht so mit, ne, aber da hast du hintenrum wieder Lebensmittelverschwendung. Der Schlüssel ist das, und das wirft man ja auch immer dann der Kirche vor, ne, dass hier wieder so ein Kirchenvertreter Verzicht predigt, bla bla bla. Aber ich glaube wirklich, wir werden das, so wie die Oma es früher gemacht hat, ohne nicht schaffen. Wir müssen sagen, in den und den Zeiten, ne, saisonales Essen, dann gibt es halt keine Erdbeeren. Oder in den und den Zeiten, wir kommen halt damit aus und so weiter. Und das ist es ja, aber damit gewinnst du keine einzige Wahl mit so einer Haltung. Das sehen wir ja gerade. Deswegen hat Friedrich Merz die Grünen zum größten Feind erklärt im Wahlkampf, weil die Grünen ja angeblich solche Dinge allen Leuten vorschreiben.
Ja.
Dabei sagen die in vielerlei Hinsicht, Leute, ich glaube, ohne Regeln kriegen wir diese ganzen Fragen nicht in den Griff. Die haben ja gar nicht gesagt, wir machen solche Regeln, aber wahrscheinlich werden wir ohne strikte Regelungen diese ganzen Dinge nicht in den Griff bekommen.
Wir, tatsächlich damit Verzicht, Urs? Ich stelle mir diese Frage auch.
Na, ich finde schon, also, wir müssen ein bisschen lernen, ja, und vielleicht nur vom Gefühl her zu verzichten. Ne? Nur das Gefühl zu haben, oh, ich kriege nicht immer ständig alles.
Ja, aber genau, das sehe ich auch so. Aber wir müssen uns doch einfach klar machen, indem wir immer alle Lebensmittel hier in den Regalen vorhalten, weil es ja sein könnte, dass wir sie vielleicht brauchen, ja, was nicht der Fall ist, ne? Sonst gäbe es ja das ganze Phänomen des Containerns und dieser Wegwerfgesellschaft nicht. Indem wir das tun, nehmen wir es ja anderen in der Regelärmeren weg. Wir hatten ja neulich diese Avocado-Folge, ja, und ich weiß nicht, ob es da schon anklang, falls nicht, kann ich das hier nachreichen, ja, um dieses Angebot an Avocados, die Menge an Avocados hier in deutschen Landen vorzuhalten, ja, müssen eben in anderen Ländern riesengroße Anbauflächen vorgehalten werden, auf denen aber dann nichts anderes angebaut werden kann. Was ist das für eine perverse Logik?
CO2, ne? Ja. Du holst die Avocado aus Südamerika, hierhin, machst das alles und hier landet sie in der Mülltonne. Und dann die riesigen Mengen, wir reden ja von 11 Tonnen im Jahr an Lebensmitteln, die verschwindet werden. Mhm. Das alles produziert ja beim Verrotten wiederum CO2 und schädigt die Umwelt. Vom Tierleid mal gar nicht zu reden. Es ist wirklich, also ich esse ja Fleisch, ich war mal Vegetarier, hab's nicht geschafft, bin jetzt schon wieder länger Fleischesser. Aber wirklich zu sagen, du ziehst so ein Tier groß, ne? Vielleicht mit viel Tierleid, vielleicht auch nicht. Dann wird das geschlachtet, verarbeitet, kommt in das Kühlfach da beim Supermarkt und am Ende landet es in der Tonne. Das heißt, gelebt, ist geschlachtet worden und wird weggeworfen. Hm. Das ist doch, also meine Oma noch, die hier wirklich immer mit Lebensmitteln, weil die im Krieg Hunger hatten, bla bla, aber es ist ja wirklich so, für die gab es keine größere Sünde. Und da verwende ich das Wort im vollen, in der vollen Gravitas und so, wie es gemeint ist. Für die gab es nichts Schlimmeres. Aber schon bei mir war das schon anders. Ich weiß noch, ich war mal mit Freunden auf einer Radtour und da hatten wir Marmeladenglas dabei und der Kollege machte das Marmeladenglas leer und dann schüttete der Milch in dieses Marmeladenglas, schüttelte das, um den letzten Rest Marmelade noch aus den Ecken rauszukriegen. Und trank das. Und das war eine Haltung, die war vor zwei Generationen normal.
Kennt ihr noch diesen, zugegeben, überhaupt?
Auch, wenn's, also, auch wenn Opa jetzt vom Krieg erzählt. Ja.
Aber kennt ihr noch diesen Spruch, isst dein Teller leer, damit die Kinder in Afrika keinen Hunger haben? Völliger Quatsch, sind wir uns einig. Man muss den Teller nicht leer essen und so weiter. Aber genau da, aus diesem Gedanken, den du da gerade jetzt mal wieder von deiner Oma beschrieben hast, genau da kommt er, glaube ich, her. Es war schon irgendwie noch ein stärkeres Bewusstsein als heute vorhanden. Das ist nicht selbstverständlich.
Es braucht aber nicht nur diese Erfahrung von früher. Meine liebe Ehefrau, die ja ein bisschen jünger ist als du, Urs.
Deutlich.
Die ist mir ein riesengroßes Vorbild. Ich habe als alleinstehender Junggeselle echt, glaube ich, viel Lebensmittel weggeschmissen, weil ich nicht klug eingekauft habe, weil ich es mir dann doch anders überlegt habe oder weil ich nicht damit klargekommen bin, dass Lebensmittel auch mal divers aussehen. Also ich will damit sagen, dass eine Banane auch mal außen braun sein darf oder sowas, ja. Und meine Frau kann das genauso wenig ertragen wie deine Oma, und die ist total gut darin, Lebensmittel zu nutzen, und wenn die weiß, dieses Lebensmittel, also das taugt nicht mehr hierfür, aber ich kann es noch dafür benutzen. Ja?
Genau.
Und dieses Wissen ist total Gold wert, und das ist das, was wir von der anderen Seite, glaube ich, machen müssen. Ne? Wir müssen einerseits damit leben, dass ein Supermarkt auch mal leer aussehen darf. Ne? Und da muss die Industrie und der Handel muss was machen. Und wir müssen uns diese Rezepte wieder drauf schaffen, die deine Oma wahrscheinlich noch kannte.
Ja, und was wir unbedingt abschaffen müssen, ist das Mindesthaltbarkeitsdatum.
Oh Gott, wie furchtbar.
Also wir beiden, Christoph und ich, kennen eine Frau, die ja quasi durchdreht am Tag, bevor das Mindesthaltsdatum erreicht ist. Und dann wirklich, und wenn man der dann sagt, du hast das gegessen und das ist abgelaufen, dann, dass sie nicht sofort ins Krankenhaus fährt und sich ins künstliche Koma versetzen lässt, das ist ja wirklich alles, die so ein komisches Ekelgefühl hat, weil die Leute auch gar nicht wissen, was das bedeutet.
Es heißt nämlich mindestens haltbar bis und nicht tödlich ab.
Ganz genau. Und was wir bräuchten, ist ein Ablaufdatum. Das ist ja bei Fleisch auch so, bei vielen Fleischsorten. Das heißt ja verbrauchen bis. Bitte verbrauchen bis, weil danach wird es dann wirklich problematisch. Und wir brauchen ein Ablaufdatum.
Bei 200 Grad kriegst du halt immer noch durch.
Ja, genau. Und dann Ja, aber das ist, ja, aber das ist doch ja genau das Ding. Aber das ist auch wieder der Punkt mit, dann bist du nicht versichert. Dann könntest du, wenn du dann vorher, vor diesem Ablaufdatum, irgendeiner eine Lebensmittelvergiftung kriegst, dann kannst du wieder klagen. Und dann kannst du die Leute kaputt klagen und so weiter. Und da kommen wir auch nicht weiter.
Den Scherz, den du gerade eingeworfen hast, der ist aber eigentlich genau das, was wir brauchen. Wir können es uns nicht länger leisten, uninformierte Verbraucher zu sein.
Genau.
Und je mehr wir wissen, zum Beispiel, ja, dieser Keim, der da vielleicht irgendwie problematisch wäre, wenn wir den essen, der ist bei einer gewissen Temperatur durch oder so. Sowas müssen wir wissen. Und
absolut.
Die Banane kannst du nicht mehr so essen, aber die kannst du noch zum Bananenbrot verarbeiten.
Ja, genau.
Und so. Das müssen wir wissen.
Genau. Und hier im Brokkoli ist wichtiger Ascorbinsäure und der geht natürlich...
In Brokkoli
ist interessant. Ich habe ja gesagt, wir müssen gut informiert sein.
Nein,
gut informiert
ich habe es extra nachgeguckt. Brokkoli ist ein ganz wichtiger Ascorbinsäure-Lieferant. Aber auch da, und man kann auch hier die berühmten krummen Gurken, das ist ja offensichtlich wirklich ein Ding, dass man die schlechter verkauft. Ich verstehe das wirklich nicht. Ich finde es eher lustig, ja, und würde eher die krumme Gurke kaufen, aber das scheint ja wirklich ernsthaft
ein Problem zu sein. Also wieder ein Beispiel jetzt aus der Verkaufspsychologie.
Aus der Verkaufspsychologie, dass die sagen, das geht nicht. Oder das Problem ist, sind einzelne Bananen. Dass du einzelliegende Bananen, da denkst du irgendwie, warum hat denn der vor mir die Banane hier liegen lassen? Das stimmt doch irgendwas nicht, was ich nicht weiß, ne? Und da machen sie ja jetzt auch, finde ich, auch an den Kassen so, ne, ich bin Single, lass mich nicht allein und so, ne? Und
ja, aber hilft doch alles ein bisschen was.
Ja, genau.
Und das sind die ersten Schritte. Ja.
Aber ich glaube, das Wichtigste, hat Christoph gesagt, ist, wir können es uns in der momentanen Weltlage absolut nicht mehr erlauben, uninformierte Verbraucher zu sein, Verbraucherin zu sein, schon gar nicht, weil wir die privilegiertesten Verbraucher aller Zeiten sind. Weil gerade weil wir so viel Auswahl haben, gerade weil wir volle Regale haben, haben wir sozusagen sogar die Pflicht, informierte Verbraucher zu sein. Und deswegen ein Hoch auf die Leute, die containern, weil die uns damit wieder dieses Ding vor die Nase halten.
Wir haben zwar in der Folge Avocado-Toast schon darüber gesprochen, aber Alex, vielleicht kannst du doch noch mal kurz den Exkurs machen, warum diese Verschwendung aus christlicher Sicht so schwierig ist.
Also ganz einfach, weil eine Menge an Lebensmitteln einer vergleichsweise kleinen Menge an Menschen zur Verfügung gestellt wird und einer vergleichsweise großen Menge an Menschen diese fehlt. Ja? Wir haben einfach den Blick für das große Ganze verloren. Und immer, wo das geschieht, ob bei der Ernährung oder bei allen Dingen, ja, immer da verletzen wir im Grunde genommen, du hast danach gefragt, das christliche Gebot der Nächstenliebe, weil ich den Nächsten gar nicht mehr sehe.
Ja, und man muss gar nicht dieses globalen Ansatz oder man muss gar nicht diesen globalen Ansatz wählen. Man kann einfach auch hier in die Geschichte gucken, ein paar Jahrzehnte zurück. Erntedankfest, ne? Das ist ganz zentral und auch ein spirituelles Ding, weil man davon ausgeht, diese Gaben, klar, haben die Landwirtinnen und Landwirte gemacht, aber das sind alles Geschenke Gottes. Ne? Und du kriegst dann, lustig, und das ist so, der Gott schenkt dir was und du schmeißt es in den Müll. Ne? Also wie respektlos ist das? Ne? Einfach, es gibt schon Geschenke, die will man nicht haben, aber man kann ja irgendwie sich, ich glaube, ne, wie heißt das so schön, Besitz verpflichtet und dann musst du eben gucken, wenn ich es nicht haben will, was kann ich denn damit machen? Und das ist immer der erste Gedanke eben meiner Oma gewesen. Wenn ich das nicht mag, wenn ich das nicht aufessen kann, was mache ich damit? Und deswegen haben wir ja früher immer die Omas gehabt, die alle Leute immer gemästet haben und vollgestopft mit irgendwelchen Sachen. Ein Teil der Wahrheit, weil die immer gesagt haben, ja, dann bleibt der Kuchen ja hier stehen, das geht nicht, ich kriege den nicht auf und deswegen mussten die anderen den alle essen. Auch die haben überproduziert, das gehört auch zur Wahrheit.
Ja, war auch, glaube ich, Teil deren Geschichte. Mein Opa zum Beispiel, ne, direkte Kriegsgeneration, hat, nachdem er dann aus Russland tatsächlich wieder da war, gesagt, ich will nie wieder hungern, das mache ich nicht mehr. Deshalb haben sie sich natürlich auch diesem dann aufkommenden Wohlstand total hingegeben.
Entschuldigung, das war Scarlett O'Hara, in vom Winde verweht.
Ja, mein Opa ist alt geworden.
Ah ja.
Papst Franziskus.
Dein Opa ist Scarlett O'Hara.
Ich möchte, dass das jetzt
das
endlich
erklärt die roten Haare. Ah, allerdings.
Harpe Kerkeling hat rausgefunden, dass er Verwandte im englischen Königshaus hat. Ich habe rausgefunden, dass... So. Papst Franziskus hat gesagt, wir müssen der Wegwerfmentalität ein Ende setzen. Wir, die wir den Herrn um das tägliche Brot bitten. Ja, das klingt pastoral.
Ist es
auch. Die Bitte des täglichen Brotes, ne, stammt ja aus dem Vater unser. Ne?
Ja, ja,
und ich habe das ehrlich gesagt, das ist so eine Bitte, ne, unser täglich Brot gib uns heute. Wenn man das mal durchdenkt oder wirklich, wirklich ernst nimmt, es geht eben um das tägliche Brot. Und für mich klingt gerade im Zusammenhang mit unserem Thema genau an, nicht mehr zu konsumieren, nicht mehr für sich selber in Anspruch zu nehmen als das tägliche Brot. Das ist total schwierig. Ich mache das selber auch nicht. Aber dahinter steckt der Gedanke, nimm nicht mehr, als du überhaupt verwenden und verwerten kannst. Mhm. Zumindest klingt es für mich da an.
Also ich finde, unsere Gesellschaft hat in vielerlei...
Entschuldige, steht auf jeden Fall nicht drin und...
Back dir den Kühlschrank voll.
Lass mich bitte im Überfluss
leben. Ja, oder so. Ja,
also
okay,
ich kann das verstehen, dass du sagst, das tägliche Brot klingt nach das, was ich so gerade brauche.
Das reicht mir jetzt. Mhm.
Das ist ausreichend. Mehr... Das ist schon mal super, wenn ich das habe. Ne? Und ich glaube, unsere Gesellschaft hat in vielerlei Hinsicht die Chance, dass die Geschichte zurückgucken wird und sagt, Wahnsinn.
Was habt ihr
gemacht? Was habt ihr gemacht?
Ja, genau.
Wie viel Essen habt ihr weggeworfen? Und ihr habt ja gewusst, dass die da gehungert haben, ne? Das habt ihr gewusst. Und dann kann man natürlich das Einzige, was uns zynisch einfällt, mit ist ein Teller leer, die Kinder in Afrika im Hunger. Dann sagen wir, ja, dann schick ihnen doch das Essen und so.
Nee, ich kann nicht so weit werfen.
Bla bla bla. Natürlich ist das nerviger Moralinscheiß, weiß ich alles. Aber es ist ja auch was Wahres dran. Es ist an diesem Vorwurf was Wahres dran. Es ist, darin liegt, in diesem Gedanken liegt tatsächlich ein Skandal, den ich als Fünfjähriger nicht auflösen kann. Das ist nicht mein Problem, deswegen ist das Quatsch. Ne? Aber trotzdem liegt in der ganzen Sache ein Skandal.
Ich finde es übrigens spannend, du hast das, glaube ich, eben schon mal angesprochen, Christoph. Warum passiert da gerade eigentlich politisch nicht mehr? Oder, also Cem Özdemir hat ja da sehr, sehr gute erste Schritte auch eingeleitet, aber gerade ist es ja eher ruhig, ne? Und ich glaube, das haben wir ja auch während der Pandemie gemerkt, ganz oft lautet so, dass das Argument dafür, wir haben im Moment dringendere Sorgen, ja? Nee. Darüber können wir uns jetzt nicht auch noch Gedanken machen. Und ich denke mir, Leute, doch! Doch, wenn wir uns genau darüber auch Gedanken machen würden, hätten wir viele Probleme, die wir heute haben, nicht.
Sicher ein Teil davon. Ich glaube, es ist aber was ganz anderes. Das ist ein urgrünes Thema. Und ich glaube, mit nichts kriegt man mehr Probleme beim Wähler,
ja,
bei der Wählerin, als mit so einem Thema, wo du sagst, wir sorgen jetzt dafür, dass es nicht so viel Überproduktion mehr gibt. Und dann sind eben mal ein paar Regale leer. Da hörst du sofort den Aufschrei aus einer gewissen Ecke, die sagt, die wollen uns die Kekse verbieten und dass wir jeden Tag Fleisch essen können.
Es zementiert weiter den Ruf, der jetzt leider entstanden ist, das sei eine Verbotspartei.
Ganz genau. Und die Grünen werden einen Teufel tun. Einen Teufel tun. So eine Sache und so wichtig wäre es, so eine Sache irgendwie auf die Agenda zu schreiben.
Teufel ist ein gutes Stichwort. Ich höre die Glocken. Wir sind am Ende angekommen unseres Podcasts. Wir kommen zur Abstimmung. Ich kann mir ungefähr denken, wie sie ausfällt. Ist es Sünde zu Containern, Alex?
Nein, geh zu den Tafeln, unterstützt die Tafeln, verschwendet keine Lebensmittel. Nein, 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 keine Sünde.
Und? Nein, nein, ich danke allen, die Containern und uns einen Spiegel vorhalten.
Ihr seid moderne Propheten und Prophetinnen.
Ist es Sünde, Lebensmittel zu verschwenden?
Ja, natürlich.
Ja. Danke. Ja. Kommen wir nun zur Zahl der pastoralen Hupen. Urs, bei dir hat es einmal geklingelt. Du hast dein Wort übrigens eingebaut. Herzlichen Glückwunsch. Auch wenn es überhaupt nicht plump gewesen
Völliger
ist.
Völliger Unsinn.
Völliger Mumpitz.
Guck das nach. Brokkoli ist ein großer Askorbinsäure.
Sollst du lügen?
Alexander, ich weiß, ich hab dich dahingetrieben in die pastorale Huperei, aber derer zwei sind bei dir am Ende auf dem Zettel. Urs, welches Wort wird Alex im nächsten Podcast einbauen?
Natursteinmauer.
Ist ja einfach.
Freue ich mich drauf. Bei diesem Thema.
Ist es Sünde, auf die Jagd zu gehen?
Bis dahin, alles Gute. Tschüss.
Ist es Sünde? Ist es Sünde?
Ist es Sünde?
Ist es Sünde?
Ist es Sünde? Ja, also...
Ist es Sünde ist ein Podcast der Stabsabteilung Kommunikation des Bistums Osnabrück. Musik: Johannes Kraas. Engelsgleiche Stimme: Manuela Reiser. Ton und Schnitt Johannes Kasser.